Wir wollen heute miteinander anfangen mit dem Buch Nehemia. Und der Nehemia tut uns ja einen letzten Einblick gewähren im Alten Testament, ins Wirken Gottes, aber auch in Abfall vom Volk Gottes, wo wir einfach sehen, wie es auch heute wieder eine Parallele ist. Wir sind heute auch wieder in einer letzten Zeit, einmal vor dem Zweiten gekommen. Und wenn wir das Volk Gottes anschauen, das hat das manche Punkte oder manche Parallelen, die man da miteinander verbinden kann. Wir werden miteinander Nehemia 1 lesen. Ich werde nachher zuerst geschichtlich ein paar Gedanken dazu sagen, mit zwei Folien. Und dann werden wir dann aber auf das erste Kapitel eingehen. Nehemia 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst und ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben, die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachest, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich auch, wenn ihr versprengt werdet bis an den Himmelsende, euch doch von dort sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken und das Gebet deines Knechtes auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Wir haben hier die beiden Weltreiche, die wir davor stehen. Zuerst das Assyrische und nachher das Babylonische, wo der untere Kreis ist, mehr das Violette. Und da ist noch das Schloss Susa, wo der Nehemia drauf ist. Und der Rückreis nachher, die geht hier oben durch und die ist ungefähr 1400 Kilometer. Die zweite Folie zeigt uns ein bisschen etwas von der Geschichte und da wird die 150 Jahre zurückgehen. Und wenn wir da zurückschauen, sehen wir zuerst im rötlichen Hintergrund das babylonische Weltreich und nachher ab 538 das medopersische Weltreich. Mit diesen Jahrzahlen bin ich mir bewusst, dass die zum Teil ein bisschen variieren, aber das spielt nicht so eine Rolle. Es hat da angefangen, oder ich fange an mit 606 vor Christus, wo der Nebukadnezar das erste Mal in Israel eingefallen ist. Und dann unter anderem aus dem Königshaus raus der Daniel und noch ein paar mitgenommen hat und die nachher in eine Umerziehungsschule gesteckt und sie sind ja nachher oben inne gsi in seinem Reich. Die babylonische Gefangenschaft hat 70 Jahre gedauert. Jetzt können wir die 70 Jahre hier unten einlegen und wir können sie hier beim Daniel einlegen. Es stimmt beide Mal. Beim ersten Einfall bis zu der ersten Rückführung unter dem Zerubabel und Jeschua sind 70 Jahre. Und bei der Zerstörung vom Tempel 586 bis zur Vollendung vom Tempel, vom Wiederaufbau 516, sind auch wieder 70 Jahre. Und so sehen wir, wie Gott die Prophetien, die er am Engelmord gemacht hat, Jeremia 25, 2. Chronik 36 und andere Stellen, wenn er das wortwörtlich eingelöst hat. Jetzt, wenn wir weitergehen, sehen wir da die erste Rückführung unter dem Zerubabel Jeschua im Buch Esras, 1. Kapitel oder die ersten Paare. Sie haben angefangen mit dem Tempelbau, sind nachher gestört worden, haben unterbrochen und dann hat ja manches Jahr später, etwa 16 oder 20 Jahre später, der Haggai und der Sacharja den Auftrag bekommen von Gott, den Tempelbau wieder anzustossen. Sie haben den Tempelbau wieder angestossen, 516 ist er fertig geworden. Dann ist da eine Zeitlücke von ungefähr 60 Jahren im Buch Esra und dann im Kapitel 7 weg sind wir nachher dann, wo der Esra retour geht. Und er war im gleichen Königreich und ein Zeitgenosse eigentlich von Nehemia. Und darum ist mir der Zusammenhang wichtig. Der Esra ist zurückgekehrt mit 1750 Mann. Und wenn wir noch schauen, was er mitgenommen hat, ich kann das schon jetzt nehmen, aber ich komme dann nachher noch mal dazu, sind unter anderem 650 Zentner Silber und 100 Zentner Gold, die er mitgenommen hat für sein Heimatland. Und jetzt gehen wir zum Nehemia und im ersten Kapitel von Nehemia, da komme ich auch nochmal auf den Gedanken zurück, aber ich werde es jetzt einfach im Zusammenhang mit der Folie, weil ich sie noch da habe, werde ich das erwähnen, ist er ja ganz traurig gewesen, er ist bestürzt gewesen und da können wir uns fragen, warum ist er so bestürzt gewesen? Ist es nicht bekannt gewesen, dass die Mauern zerbrochen sind und dass die Tore verbrannt sind? Das ist eine alte Geschichte. Jetzt habe ich zwei Gedanken. Ich kann die biblisch nicht gerade so belegen, aber aus dem Gesamtzusammenhang heraus sind das jetzt einfach menschliche Vermutungen. Auch der Nehemia war ein Mensch wie wir. Also er war im Königshof, hat dort als Mundschenk gearbeitet und meine Annahme ist gross, dass er das Ganze mit dem Esra mitbekommen hat. Dass der Esra zurückgeht mit diesen 1750 Mann und all das, was er mitnimmt. Jetzt ist 13 Jahre später, wo die Brüder kommen und er fragt, wie läuft's, was ist? Und sie sagen, ganz leid, ganz elend. Dann hat der Nehemia wahrscheinlich im Moment das Problem und fragt, was ist denn passiert mit dem Esra? Was ist passiert mit all dem Gold und Silber? Ist da nichts gegangen? Ist das irgendwo eingelagert worden? Im Moment hat er keine Antwort. Vielleicht denkt er auch noch an das Buch Esther und ich denke auch, den Vergleich machen wir manchmal. Der hat auch den Asaf gemacht im Psalm 73, dass er muss sagen, denen, die zerstreut geblieben sind, die irgendwo sich niedergelassen haben in diesen heidnischen Gebieten, wie wir es im Buch Esther sehen, zu denen ist Gott gestanden. Denen Überreste, die zurückgegangen ist, irgendwie lässt er die im Stich. Warum passiert dort nichts? Man lesen über ihn nicht, dass er die Gedanken gehabt hat. Aber, und jetzt werde ich zum Text gehen, und ich werde den Morgen versuchen, einfach vier Gedanken weiterzugeben aus dem Abschnitt raus, und immer wieder mit dem Stichwort, es war ihm ein Anliegen. Und es kann uns nur etwas ein Anliegen sein, wenn wir von uns gelöst sind. Wenn ich mich diesen Weg stark mit mir selber beschäftige, bin ich zu für alle Anliegen ringsum. Ich weiss nicht, ob ich es einmal erwähnt habe, ein junger Bruder kommt einmal zu mir und völlig entsetzt und sagt, das glaube ich nicht. Und dann sage ich, was ist passiert? Und dann sagt er, jetzt hat mich doch die Person, eine alte Person, eine angesehene Person, hat mich gefragt, wie geht's dir? Und er war im Moment in einer Krise gewesen und sagt, mir geht's schlecht und fängt dann an zu sagen, was er hat. Und sie sagt, das freut mich, dreht sich und geht weiter. Dann sagt er, was ist los? Und da sage ich, die musst du entschuldigen. Das ist bei ihr so eine rituelle Frage. Die fragt jeden, wie geht's? Und tut den nächsten Grüße und fragt auch wieder, wie geht's? Sie hat selber so viel Problem, die ist gar nicht offen gewesen, für andere Probleme aufzunehmen. Darum denke ich, ist der Gedanke wichtig. Es war ihm ein Anliegen. Und damit komme ich zum ersten Punkt. Und darum hat er nachgefragt. Wo Als die Brüder gekommen sind, hat er sie gefragt, wie steht's um die ganze Sache? Wie steht's ums Volk und wie steht's um Jerusalem? Und die gleiche Frage ist bei uns noch genau gleich wichtig in der heutigen Zeit. Auch Gottes Volk darf uns im Neuen Testament nicht gleichgültig sein. Und wie es um Jerusalem, wenn ich jetzt ums Äußere geht, auch das ist wichtig. Und wir wollen einander auch immer wieder fragen. Mit dem Interesse, nicht auf Gerüchte eingehen. Wenn wir nachfragen, können wir dem vorbeugen, dass Gerüchte, die zirkulieren, dass wir die bremsen oder vernichten nachher als ungültig erklären. Und mit dem Nachfragen zeigen wir Solidarität, wir zeigen Mitgefühl, wir geben eine Verbindung geben. Beim Nachfragen, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, wir können das auf drei Arten machen. Oder haben wir vielleicht noch mehr, aber ich habe mir drei aufgeschrieben. Die erste ist, schlechte Nachrichten oder Sensationen zu hören, um sie einfach zu verbreiten. Und da bin ich einer, der eine Katastrophe macht. Da tue ich eine Zerstörung hinterlassen. Ich kann aber nachfragen und bei einer schlechten Nachricht nachher stehen bleiben und resignieren und sagen, ja, das schaffen wir nicht. Vergiss es, keine Chance, da können wir nichts mehr machen. Oder wir können, wie es der Nehemia gemacht hat, nachfragen und mit dieser schlechten Nachricht in die Gegenwart Gottes gehen. Sie dort herbringen, der alle Fäden in der Hand hat, der alle Macht hat, der alle Möglichkeiten hat und er wird reinschauen zu seiner Zeit. Jetzt, auch wir haben schlechte Nachrichten. Wenn wir einander fragen, wie geht's dir? Ich habe gerade diese Woche ein Telefon bekommen von einem 28-jährigen Mann, einem Jungen, hat den Krebs. Jetzt am Mittwoch wieder operiert. Schlechte Nachricht aus heiterem Himmel. Man könnte manches anderes aufzählen, die Flüchtlingswelle. Was bringt die uns kulturell, politisch, wirtschaftlich? Schlechte Nachricht. Was machen wir da damit? Schwere Krankheit, Scheidung, X was, jedes hat vielleicht seine Punkte, wo es eine schlechte Nachricht hat, die sie beschäftigt. Und damit möchte ich zum zweiten Gedanken kommen, beim Nehemia. Es war ihm ein Anliegen, darum hat er geweint. Er hat Leid getragen über das Ganze. Und zwar steht dort tagelang gefastet und geweint. Und ich habe mich da gefragt, und da muss ich mich selber bei den Nase nehmen. Ich kann in Zürich in die Stadt schauen, Bahnhof, irgendwo. Ich kann in Bern in die Stadt schauen. Und dann, was mache ich mit all dem, was ich da sehe? So viel Gottloses, so viel Gottferns, so viel Menschen in Süchte, Bindungen im Elend. Was mache ich mit dem? Sage ich, da nehmen die Verantwortlichen die Verantwortung nicht wahr. Ich zahle keine Steuern mehr. Das kann es nicht sein. Wir haben eine andere Aufgabe. Wir wollen das zuerst auch machen, was Nehemia macht. Vor Gott gehen, stillstehen und dort weinen. Der Herr Jesus hat es gleich gemacht. Kurz vor seinem Tod, als er auf dem Ölberg oben war und auf Jerusalem schaut, steht er dort, oder steht und er weinte über Jerusalem. Und er hat dort zu Gott gesagt, wenn sie doch begreifen würden, für was dass ich auf die Erde gekommen bin. Und das ist auch heute wieder das Problem. Der Mensch, wenn er begreift, für was dass Jesus auf die Erde gekommen ist, dass da Frieden, dass da Heil ist, dass da die Lösung ist, dass da drin eine Zukunft ist, dann geht es in unserem Leben gibt es Perspektiven. Er weinte. Dann kommt der dritte Gedanke, das dritte Anliegen. Er betete. Er ist mit dem zu Gott gekommen. Für mich ist jetzt interessant, er hat Gott nicht einfach einen Monolog gegeben und gesagt, was er alles brauchte, sondern sein Gebet war ein Dialog. Er hat zuerst auf Gott gehört und hat im Alten Testament, im 3. Mose und im 5. Mose, all die Sachen gewusst und kennt, dass Gott gesagt hat dem Volk, wenn ihr von mir abfallet, werde ich euch zerstreuen. 5. Mose 28 sind drei Zerstreuungen uns geschildert. Das ist die assyrische, die babylonische und am Schluss noch die römische. Ist alles beschrieben. Und dann steht aber auch dort steht wieder drin, und wenn ihr Buß tünt und zu mir zurückkommt, werde ich mich zu euch wenden. Und jetzt tut der Nehemia, tut Gott Buß und sagt, wir haben gesündigt, wir haben Unrecht da. Und ich möchte jetzt von meiner Seite zwei, drei Punkte aufzählen oder noch mehr Sachen, wo wir in der Christenheit heute versagt haben, wo wir Kompromisse eingegangen sind, wo wir Bünde geschlossen haben, die ihm nicht gefallen. den ganzen Relativismus, den wir drin leben. Wenn wir rausgehen und einen fragt, was ist Wahrheit, so sagt er, das gibt's nicht. Eine absolute Wahrheit gibt's nicht. Und damit können wir die Bibel gerade auf die Seite tun. Wenn im Johannes 14, Vers 6 der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, ist das eine absolute Aussage, über die müssen wir nicht diskutieren. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Entweder glauben wir es und dann sind wir gerettet, wenn wir Zuflucht nennt, oder wir glauben es nicht und sind wir verloren. Diskussionslos. Dann ist der Pluralismus, der auch zerstörend wirkt. Dass man das Gefühl hat, jede Religion und überall können wir etwas Gutes daraus nehmen und wir tun das Zeug ein bisschen zusammenmischen und wir tun von denen das Gute nehmen und von denen das Gute. Wir wollen niemand verurteilen und niemand richten. Wir wollen niemand richten. Aber wir müssen nicht das Gefühl haben, wir können überall etwas Gutes nehmen. Wir haben dort die Wahrheit vor uns mit dem Wort Gottes. Wie oft leben wir in einer Doppelspurigkeit drin? Oder wenn wir die Voraussetzungen leben, die ich jetzt gesagt habe, mit dem Pluralismus und mit dem Relativismus, dann sind wir Gott auf einmal nicht mehr ganz verantwortlich. Das heisst, ich tue in meinem Leben gewisse Bereiche ausschliessen. Sei das in den Finanzen, in der Partnerwahl, in der Freizeitgestaltung, überall in meinem Leben habe ich einen Bereich, wo ich sage, das sehe ich selber wie. Da weiss ich schon, wie ich handeln muss. Da muss man erkennen, reinreden. Und ich bin Gott nicht mehr Rechenschaft schuldig, was ich damit mache. Ich bin mir nicht mehr bewusst, dass ich im Grunde genommen in allem, was ich da habe, sei es mit dem Materiellen oder mit dem Nicht-Materiellen, mit der Gesundheit, mit allem, bin ich nur Verwalter. Er hat das uns anvertraut für eine kurze Zeit und am Schluss von unserem Leben werden wir ihm Rechenschaft ablegen, was wir da damit gemacht haben. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass wir es da machen wie der Nehemia. Es ist unser Anliegen und wir wollen beten. Wir wollen beten für die Nöte, wo wir damit konfrontiert sind. Wir dürfen dem danken für all das Schöne, was wir haben, auch in unserem Land noch. Und wir wollen beten für die Regierung und für all das, was uns Gott aufs Herz legt. So wie wir es hier beim Nehemia vorbildet sehen. Jetzt tut der Nehemia das Gebet eigentlich nachher auf den Punkt bringen und tut sehr weise sagen und sagen, es ist doch dein Volk. Und du hast es erlöst, das Volk. Dürfen wir nicht den gleichen Gedanken auch sagen? Wir sind Geschöpfe Gottes. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. In dem Sinn dürfen wir sagen, wir sind Gottes Volk. Nicht im neutestamentlichen Sinn. Und von dem her gesehen, er hat eine Erlösung vollbracht. Und da können wir beten für unsere Mitmenschen, dass er ihnen die Augen öffnet, dass sie es erkennen, wozu sie berufen sind. Der Apostel Paulus sagt das in Timotheus und für mich ist interessant, an wen, dass er das richtet. Zuerst sagt er, ja, dass wir vor allen Dingen sollen Gebet bitten, Fürbitte tun. Und dann im Vers 8 sagt er, ich will, oder so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Jetzt auch da möchte ich auf niemanden einen Stein rühren. Ich kann mich da vorab in den Nassen nehmen. Aber leider ist es an vielen Orten so, dass in der Gemeinde das Gebet vorwiegend bei den Frauen ist und vielleicht bei den älteren Frauen, die einfach ihre Aufgabe dort drin sehen. Und der Apostel Paulus nimmt da uns als Männer in die Verantwortung ein und sagt, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten. Wenn man zusammenkommt, über manches geredet hat, dass man doch noch sagt, wir wollen noch miteinander beten. Wir wollen das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, noch Gott herlegen, ihn um sein Eingreifen, ihn um sein Erbarmen bitten. Und dann kommt der letzte Punkt noch, für mich auch ganz entscheidende. Und jetzt möchte ich einfach zurück an die Folie erinnern. Der Esra ist als Schriftgelehrter, als Priester zurückgegangen, der Idealmann. Um so ein Volk wieder auf Vordermann zu bringen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen, um ihnen den Weg zu zeigen. Denn Nehemia kommt von der wirtschaftlichen Seite. Das ist doch der falsche Mann. Und gerade bei den Juden, die sehr viel auf das Rabbinertum, auf die Abschlüsse gegeben haben, hat das Gewicht gehabt. Und ich kann mir vorstellen, dass der Nehemia dort in diesen 4 Monaten, die er gebetet hat, einen Kampf hatte. Bin ich der Richtige, wenn ich jetzt zurückgehe? Hören die überhaupt auf mich oder ist es sinnlos, wenn der Esra vielleicht nichts bewegen konnte? Und gleich ist er dem nicht ausgewichen. Weil er die ersten drei Fragen so beantwortet hat, er fragte nach, er weinte, er betete, hat er am Schluss können sagen, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Und den gleichen Auftrag haben wir alle auch. Wir wollen uns Gott immer wieder neu zur Verfügung stellen. In die Aufgabe, an dem Ort, wo er uns hergestellt hat, und in die Aufgabe, wo er uns stellen will. Und jetzt tut der Nehemia in dem Sinn beten für seinen König und sagt, gib du Gnade, dass wenn ich vor ihm erscheine, wenn ich mit zu ihm komme mit meiner Bitte, dass er wohlwollend mir Türen auftut. Das heisst aber, dass er sich jetzt ihm zur Verfügung stellt, für ihn den Verzicht auf eine sehr sichere Existenz, auf ein Spitzeneinkommen. Er hatte einen Ministerposten gehabt. Ich weiss nicht, ob es noch einen zweiten oder einen dritten im Land hatte, von den Medo-Perser mit dem gleichen Verdienst wie der Nehemia. Und der Nehemia ist bereit, das auf die Seite zu schürgen und den König zu fragen, ob er heim dürfe und dort geht Gräber und all das, was er niederliegt, wieder aufbauen. Dort geht der Weise vor nachher, so wie er es formuliert. Aber da kommen wir, so Gott will, das nächste Mal dazu. Ich werde in dem Zusammenhang einfach noch ganz kurz auf die Gedanken eingehen. Er sagt da Gnade für das Volk und er bezeichnet sich als Knecht Gottes. Ein Knecht hat selber nichts zu sagen. Er tut über sein Leben nichts bestimmen. Das heisst, er gibt sich völlig in Gottes Hand. Gott soll über sein Leben bestimmen, wie und wo das es soll gehen. Und Gnade Gottes ist göttliche Wohlwollen, der göttliche Segen, das göttliche Ja, seine Huld über den Weg, wo er gehen will. Das Gebet geht dem Dienst voraus. Das Gebet bereitet uns auf den Tag vor und das Gebet gibt uns einen klaren Verstand bei den wichtigen Entscheidungen. Und beim Nehemia sehen wir, er hat es gepflegt und wir wollen das ihm gleich machen. Wir wollen das Gebet pflegen. Matthäus 6,33 sagt es der Herr Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Wenn ich es jetzt mit meinen Worten sage, machen wir es wie Nehemia. Er hat sich angefangen, um Gottes Sache zu kümmern. Und Gott hat sich nachher um seine Sache gekümmert. Und wir wollen es gleich machen. Wir wollen uns um Gottes Sache kümmern und er wird sich um unsere Sache kümmern. Und dann können wir unsere Sache, die wir sowieso nicht lösen können, die können wir ihm überlassen und er wird es lösen. Und wir dürfen ihm ein bisschen mithelfen bei seiner. Ist nicht etwas Schönes. Und daran wollen wir uns freuen, da möge uns Gott immer wieder Freudigkeit und Gnade schenken. Wir beten noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für den Morgen, dass wir wieder auch an deinen Tisch teilnehmen dürfen, dass wir bei dir eingeladen sind, dass wir jedes Mal auch wieder an das erinnert werden, was es dich gekostet hat, dass du den Weg gegangen bist für die ewige Erlösung, die du für uns vollbracht hast, für den ewigen Sieg, den wir davon aus leben dürfen und für die frohe Botschaft, die wir heute noch weitergeben dürfen. Danke dir aber auch für das Vorbild, das wir im Nehemia haben dürfen, wenn wir einfach bei ihm auch sehen, wie er sich zur Verfügung gestellt hat. Wie deine Sache, deine Angelegenheiten, all das war ihm ein Anliegen gewesen. Und hilf du auch mir, hilf du uns, dass das unserem täglichen Leben auch immer ein Anliegen ist. Dass wir etwas dürfen und etwas wollen sein zu deiner Ehre. Zur Verherrlichung von deinem Namen in dieser letzten Zeit, wo wir sind. Dass wir Werkzeuge sind, brauchbare in deiner Hand, wo du kannst einsetzen, wo du und wie du willst. Amen.